Wenn es nicht gleich losgeht, oder? Schon wird man ungeduldig. Wann fängt er endlich an? Hätte er nicht vorher die Schuhe binden können? Kleine Demonstration dessen, worum es heute in der Predigt gehen wird. Wir sind nicht gerade die Weltmeister, wenn es um Geduld geht, oder? Nur mal so probehalber die Frage, wer meint, dass Geduld wirklich eine seiner Stärken ist? Also vielleicht einfach mal die Hand heben, die Geduldigen unter uns. Ah ja, okay. Meine Tochter meldet sich. Ja, okay. Das Warten an der roten Ampel, das Warten an der langen Schlange im Geschäft, die Warteschleife, wenn man die Versicherung anruft, stundenlang, können die nicht endlich mal abheben. Und dann, nicht nur schreiben wir keine Briefe mehr, wir schreiben jetzt auch nicht wirklich noch E-Mails, denn E-Mail ist ja zu langsam, wir benutzen WhatsApp oder Telegram, denn da kommen die Nachrichten ja direkt aufs Handy des anderen, deswegen nennt man diese Programme auch Instant Messenger, Direktnachrichten. Und das ist Ungeduld an unseren guten Tagen. Aber was ist an den schlechten Tagen? An den Tagen, an denen es uns wirklich schlecht geht, an denen wir zu leiden haben, an denen Druck in unserem Leben herrscht, die Phasen unseres Lebens, in denen einfach alles mühsam ist. Wie ist es da mit Geduld? Ich komme zurück zu meiner Predigtserie im Jakobusbrief und wir sind inzwischen im Kapitel 5. Wenn ihr einfach nur mal die ersten Verse anschaut, die Predigt ist ein paar Wochen her, dann werdet ihr euch erinnern, dass Jakobus zu den Reichen, zu ungläubigen Reichen gesprochen hat. Das war eigentlich eine recht interessante Geschichte, denn er hat diese ungläubigen Reichen extrem hart angesprochen und geradezu verurteilt. Also da konnte man nichts beschönigen. Und die Frage, die wir uns gestellt hatten, ist, warum schreibt er an ungläubige Reiche, die wahrscheinlich nie das lesen oder hören werden, was er zu schreiben hatte, was er zu sagen hatte? Naja, und wir hatten uns überlegt, dass der eigentliche Grund, warum er das tut, darin liegt, dass er eigentlich doch zu uns Gläubigen spricht. Er wendet sich in seinen Aussagen direkt an die ungläubigen Reichen, aber er meint eigentlich uns und sagt uns, werdet nicht so wie sie und seid vor allem nicht neidisch auf sie, auf ihren Reichtum. Wie er es gesagt hatte hier in Jakobus 5, Vers 1, nun also ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen oder eine andere Übersetzung sagt, Gottes Gericht sogar, die über euch kommen. Also die direkte Übersetzung ist Plagen, aber die Bedeutung ist tatsächlich Gottes Gericht. Gottes Gericht wird kommen über diese ungläubigen Reichen, die sich auf diese Art und Weise, wie Jakobus das beschrieben hatte, den Gläubigen gegenüber benehmen. Naja, und in unserem heutigen Abschnitt, also wo er gerade eigentlich mittelbar zu uns Gläubigen gesprochen hat, kommt er im heutigen Abschnitt ganz klar wieder zu uns Gläubigen. Und das sehen wir auch, wenn wir in Vers 7 mal schauen, Jakobus 5, Vers 7, gleich am Anfang beginnt er diesen Vers und sagt, habt nun Geduld, Brüder. Und das Wort Brüder kommt zwei weitere Male vor in diesem Abschnitt, in Vers 10 und Vers 12, also ganz klar an Gläubige geschrieben und tja, das Hauptthema gleich im ersten Vers in den ersten Worten. Naja, und jetzt müssen wir uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, was die Umstände dieser Gläubigen waren, denen Jakobus hier schreibt. Wir hatten es häufig gesagt, sie waren in ganz, ganz schwierigen Umständen. Auch das sieht man gleich in den ersten Versen des ersten Kapitels, also sozusagen gleich als Einleitung dieses Briefes, die Informationen über die Umstände der Gläubigen, denen er hier schreibt. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Anfechtungen, Herausforderungen, geratet. Ich hatte euch schon mehrfach gesagt, wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine Christenverfolgung handelte, die sie in diese Verstreuung oder Zerstreuung gebracht hatte. Und dann sagt Jakobus auch gleich in diesem zweiten Vers etwas über die Art der Versuchung. Er sagt, er spricht von allen möglichen Versuchungen, mancherlei ist, was Elberfelder hier verwendet als Wort. Ja, sie mussten also einfach verschiedenartige, mancherlei Anfechtungen erleiden. Ja, und darum geht es in diesem Brief, dass er die anspricht. Und das Allermeiste ist ermutigend, manchmal ist er auch ermahnend. Und so wird es auch heute sein. Aber heute hauptsächlich ermutigend. Und jetzt müssen wir auch sagen, also Gott sei Dank werden wir nicht verfolgt. Wir sind nicht in einer so extremen, schwierigen Situation wie die Gläubigen, denen Jakobus hier schreibt. Gott sei Dank. Aber dennoch erleiden wir natürlich mancherlei Anfechtungen, mancherlei Versuchungen, Schwierigkeiten in unserem Leben. Die sehen einfach nur anders aus. Und wir können das, was Jakobus ihnen sagt, natürlich auch direkt auf uns anwenden, auf unsere schwierigen Situationen. Wie gesagt, das sieht bei uns einfach nur anders aus. Vielleicht die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen, die gesundheitlichen Probleme, schwierige Familiensituationen, Herausforderungen am Arbeitsplatz, im Studium, in der Schule, geistliche Probleme, der mühsame Kampf gegen die Sünde, vielleicht Glaubenszweifel, mit denen wir kämpfen. Druck, Stress, Erschöpfung, was auch immer. So sehen die Schwierigkeiten in unserem Leben aus. Und füllt bitte gerne euren Druck, euren Stress, eure Situation da auch noch mit ein. Und es sind genau diese Erfahrungen, die wir erleben in unserem Alltag, für die Jakobus uns biblischen Rat und biblische Ermutigung geben will. Ich werde jetzt den Text lesen, den Predigttext, die Verse 7 bis 12. Und ich möchte euch einfach mal bitten, darauf zu achten, wie häufig er hier Geduld oder Ausharren erwähnt. Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- oder Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Also ich habe hier 6 Erwähnungen von Geduld und Ausharren in irgendeiner Form gesehen. Also wenn wir allein das sehen, dann wissen wir, was Jakobus Antwort ist auf schwierige Umstände in unserem Leben. Habt nun Geduld, Brüder. Habt Geduld. Tja, Jakobus, das ist leichter gesagt als getan. Aber Jakobus ist sich völlig bewusst, wie schwer uns das fällt, gerade in solchen Situationen. In solchen Situationen auszuharren, auf den Herrn zu warten und zu vertrauen. Und genau damit beginnt auch Jakobus seinen Abschnitt, nämlich mit diesen Herausforderungen in Bezug auf unsere schwierigen Umstände. Wir werden hier 4 Herausforderungen sehen. Ich habe die in Form von Aufrufen an uns formuliert, aber wir werden einfach sehen, dass Jakobus sich ganz klar bewusst ist, was unsere Herausforderungen sind. Das erste ist, verliere nicht die Geduld, werde nicht ungeduldig. Habt nun Geduld, Brüder, nochmal Vers 7, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Im unmittelbaren Zusammenhang des Textes ist es wahrscheinlich so, dass Jakobus die ungerechten Reichen wieder im Kopf hat. Ja, also dass er genau dieses Problem, über das er gerade gesprochen hat, ja, in den ersten 6 Versen, dass er daran denkt und den Druck auch, den die Gläubigen durch diese ungerechten Reichen, die Ungerechtigkeit und auch zum Teil die Verfolgung, die sie durch diese Menschen erfahren haben. Aber das Problem ist viel umfangreicher, ist viel größer. Und deswegen ist es auch für uns so hilfreich. Wenn Gläubige ungerecht behandelt und sogar verfolgt werden, wie das den ursprünglichen Empfängern des Briefes hier ging, dann können wir gut verstehen, dass es für sie auch eine Versuchung war, ungeduldig zu werden, genauso wie für uns. Und dass sie die Tatsache vergessen, dass Jesus Christus wiederkommen wird, wie er das versprochen hat. Und wie gesagt, das war auch meine letzte Predigt über das Nahekommen des Herrn Jesus Christus. Der Herr kommt wieder, vielleicht dieses Jahr, hatte ich die Predigt genannt. Das sollte uns einfach ermutigen. Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und nur mal zur Erklärung, wenn die Bibel von nahe spricht, ja, und wir denken, okay, also inzwischen sind schon 2000 Jahre, was ist daran nahe? In der letzten Predigt hatte ich gesagt, na gut, also wir sind immerhin 2000 Jahre näher dran, damit sind wir näher. Aber was ist mit nahe gemeint? Also prophetisch gesehen ist dieses nahe nicht nur einfach zeitmäßig, sondern es bedeutet, dass es keine weitere Prophetie, es gibt nichts weiter, was vorher erfüllt werden müsste, damit das geschehen kann. Und insofern ist das Kommen des Herrn tatsächlich nahe, weil es könnte jederzeit passieren. Es gibt nichts mehr, was prophetisch noch vorher geschehen müsste. Jesus Christus ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren und danach wird er wiederkommen. Und damit ist das Kommen des Herrn nahe. Aber wir sollen auch in dieser Erwartung leben oder zumindest immer wieder uns daran erinnern. Und genau diesen Gedanken, den Jakobus hier hat, den haben auch andere Autoren, andere Schreiber der Bibelbücher. Zum Beispiel finden wir das bei Petrus. Es war eben meine letzte Predigt vor 2 Wochen. Und wir finden es auch bei Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, wo er uns ganz ausdrücklich dazu auffordert, uns mit dieser Tatsache der Wiederkunft, der Entrückung der Gemeinde, dass wir uns damit ermutigen sollen. Aber eben auch hier in unserem Text, wo Jakobus die Geschwister motiviert, auszuharren. Denn der Herr kommt, er wird kommen. Jakobus Ermutigung lautet also mit anderen Worten, werdet nicht ungeduldig, denn der Herr kommt bald. Und dann wird er euch zu sich holen und wir werden für immer bei ihm sein. Und das soll sie ermutigen in ihrer schwierigen Situation, in der sie sich befanden. Naja, und als guter Prediger, der Jakobus war, er war ja Pastor in Jerusalem, gibt er uns auch eine Illustration. Und das ist diese Illustration des Bauern hier. Der vernünftige Bauer, der sät den Samen aus, der pflanzt die Sträucher oder pflanzt die Bäume, die Setzlinge, was auch immer. Und er wartet nicht 3 Tage später schon die Ernte durchführen zu können, oder? Also, ich bin jetzt kein großer Gärtner, aber das wird auch ein bisschen viel erwartet. Keiner würde das erwarten. Und was der Bauer weiß und was der Bauer auch akzeptiert, dass es nämlich eine Zeit braucht, bis die Frucht reif ist und bis man ernten kann, das sollten wir im Grunde auch in Bezug auf Geduld und Ausharren auf das Handeln des Herrn wissen und verstehen. Und das Ganze wird auch ein wunderbares Ergebnis haben. Und das nennt er auch hier. Er sagt, der Bauer, wenn er dann geerntet hat, wenn er geduldig war, dann darf er die köstliche Frucht der Erde ernten. Dann darf er sich darüber freuen. Und ganz klar, auch wenn wir ausharren, wenn wir geduldig ausharren auf den Herrn, wird es eine köstliche Frucht geben. Und da möchte ich euch bitten, mal Römer 5 aufzuschlagen. Da werden wir das lesen. Da werden wir eine sehr gute Stelle finden, die darüber spricht, was diese köstliche Frucht ist. Römer Kapitel 5. Und ich lese ab Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also von Bedrängnis zu geduldigem Ausharren und mit dem letztendlichen Ergebnis, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen wird. Und wir sozusagen trotz der Bedrängnis durch diese ganzen Vorgänge, durch die Dinge, die der Heilige Geist in uns bewirkt, die Fähigkeit haben, Liebe zu erfahren und Liebe weiterzugeben. Trotz der schwierigen Situation, in denen wir uns befinden. Und das ist, also wenn ihr mal überlegt, das sind doch genau die Aussagen, die wir ganz häufig hören in Zeugnissen, wie also zum Beispiel auch das Zeugnis von Martha heute, die in der Lage war, ihre Liebe, trotz ihrer schwierigen Situation, diese Liebe weiterzugeben an Menschen im Krankenhaus, an diese Frauen im Krankenhaus. Nur ein Beispiel, aber das ist einfach die Erfahrung, die wir machen mit dem Herrn. Also lasst uns einfach verstehen und erkennen, dass auch wenn wir diese schwierigen Phasen in unserem Leben erfahren und wenn Gott die in unserem Leben zulässt, verliert nicht die Geduld. Der Herr wird kommen und er wird handeln. Er wird in deinem Leben handeln, genauso wie er es versprochen hat. Aber alles zu seiner Zeit. Gut, verliert nicht die Geduld und verliere auch nicht den Mut. Ganz klar, auch das ist eine Herausforderung, mit der wir kämpfen müssen. Und auch dessen ist sich Jakobus bewusst. Und diese Herausforderung, den Mut zu verlieren, die ist natürlich unmittelbar mit dem vorangehenden Punkt verbunden. Denn wenn wir in einer schwierigen Lage auf Gottes Handeln warten müssen, dann ist es natürlich durchaus denkbar, dass wir auch den Mut verlieren. Und deshalb fordert uns Jakobus auf, mit der Hilfe des Herrn, was zu tun? Was sollen wir tun, um nicht unseren Mut verlieren? Wir sollen unsere Herzen stärken. Unsere Herzen stärken. Und ich fand es so interessant hier. Also wir würden vielleicht annehmen oder vielleicht sogar beten, Gott stärke mein Herz. Aber Jakobus sagt uns, wir sollen unsere Herzen stärken. Es ist eine Aufgabe, die wir haben. Natürlich tun wir das mit der Hilfe Gottes. Unsere Herzen stärken bedeutet, entschlossen, festen Mut und Hingabe zu haben, wie es in einem unserer Kommentare heißt. Und auch hier erwähnt Jakobus wieder das Kommen des Herrn, ganz interessant. Auch das soll uns wieder eine Motivation sein. Jesus kommt wieder, also verliert nicht den Mut. Und dann die nächste Herausforderung. Klage nicht über andere, auch interessant, dass das im Zusammenhang kommt. Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ich muss am Anfang überlegen, passt dieser Vers überhaupt in den Zusammenhang? Geht es immer noch um dasselbe Thema oder ist das ein Vers, den Jakobus hier einfach einschiebt? Interessanterweise, ich glaube, in der Schlachterübersetzung ist dieser gesamte Abschnitt überschrieben mit verschiedenen Ermahnungen, oder? Die von euch, die Schlachter haben. Also es ist so wie in der Mitgliederversammlung, wenn dann am Ende steht Sonstiges. Wenn man nicht weiß, was als nächstes kommt, dann sagt man einfach Sonstiges. Und hier sagt Schlachter unterschiedliche Ermahnungen, die nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Einfach, was ihm noch einfällt. Und ich denke, das ist nicht so. Ich denke, das passt sehr gut. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken, aber ich finde, das passt sehr gut in den Zusammenhang. Das Gleiche sehe ich übrigens, werden wir gleich noch sehen, mit Vers 12. Da ist es noch schlimmer. Also das ist eine weitere Anfechtung hier, dass wir in diese Situation geraten, wenn wir unter Druck sind, wenn wir Stress erfahren, wenn unsere Lebenssituation schwierig wird, dass wir dann tatsächlich gegeneinander klagen. Eigentlich wäre unser Klagen gegen Gott gerichtet, aber das trauen wir uns natürlich nicht und deswegen klagen wir gegeneinander, um diesen Druck zu entlassen aus unserem Leben. Weil wir denken, es tut sich nichts, Gott handelt nicht oder greift nicht ein. Naja, genau, und in solchen Situationen kann es eben passieren, dass wir gegeneinander seufzen und gemeint ist eben klagen oder kritisch sein oder klagend, anklagend werden. Kennt ihr das auch? Oder bin ich der Einzige, dem das so geht? Also bei mir ist es oft so, dass ich Druck empfinde, wenn ich mit irgendwas fertig werden muss. Die Predigt muss fertig werden, es ist schon spät, der Vortrag, die Bibelstunde oder steht mir vielleicht ein herausforderndes Gespräch vor. Ja. Und dann kommt dieser Druck in meinem Leben und wenn ich damit nicht richtig umgehe, dann kann es passieren, dass ich diesem Druck Luft mache, indem ich genau das tue, was hier steht. Indem ich klagend werde, anklagend werde, typischerweise gegen Geschwister, typischerweise meine eigenen Familienmitglieder mit meinen Worten. Du wirst wissen, wie es bei dir ist. Und das sind natürlich nur diese kleinen alltäglichen Herausforderungen in unserem Leben. Aber wie ist das mit den wirklich großen Themen? Ja, mit den gesundheitlichen Herausforderungen, mit den schweren gesundheitlichen Problemen, mit unseren Beziehungsproblemen, mit der schweren Arbeitssituation, vielleicht mit Mobbing oder wichtige Entscheidungen, wo es einfach so aussieht, als würde er nicht handeln. Wenn wir für die Änderung einer Situation beten, die wir so gern geändert haben möchten, wir müssen warten und es geschieht nichts. Ich denke, dann kann es schon passieren, dass wir dem Druck auf falsche Weise Ausdruck geben und mit dem Druck falsch umgehen. Und anstatt geduldig auszuharren, so wie Gott das von uns erwarten würde, und auf Gottes Handeln zu warten, werden wir anklagend und kritisch gegenüber unseren Geschwistern. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob das vielleicht der Grund ist. Also wenn man unter Geschwistern so eine Haltung spürt, dann frage ich mich, ist das vielleicht die Ursache dieses Problems? Jakobus ist Pastor, er weiß, wie wir ticken. Er weiß, wie wir sind. Und deshalb warnt er uns genau vor dieser Versuchung. Und das ist auch keine Kleinigkeit. Dafür ist Jakobus' Warnung einfach zu ernsthaft. Schaut euch das nochmal an und überlegt euch, was er da sagt. Er sagt, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Warum? Damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ernst. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wenn wir andauernd und ungebremst gegeneinander seufzen, dann laufen wir in Gefahr, von Gott gerichtet zu werden. Natürlich, das ist nicht das Gericht, das hat nichts mit unserer Errettung zu tun, das hat mit unserer Beziehung zu tun, mit unserer Beziehung zum Herrn. Wir wissen, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Aber wir wissen auch, dass Gott uns züchtigen wird, wenn wir andauernd ungehorsam gegen ihn sind. Und gegen ihn oder gegeneinander sündigen. Und auch hier wieder erinnert er uns an die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, wenn er sagt, siehe, der Richter steht vor der Tür. Also das ist dieser eine Punkt, in dem er wirklich auch ermahnt. Hier und beim nächsten Punkt. Sei nicht falsch oder unehrlich. Und das ist jetzt Vers 12. Und ich springe einfach zu Vers 12, wir kommen dann auf die anderen Verse auch noch gleich. Und hier ist es wirklich so, dass ich habe sämtliche Kommentare, die ich habe, habe ich mir angeschaut. Und die können alle nicht miteinander übereinstimmen, ob dieser Vers jetzt zu diesem Abschnitt gehört oder nicht. Irgendeine Entscheidung musste ich treffen und ich bin der Meinung, ja, er gehört dazu. Und das werde ich euch auch gleich zeigen, warum ich das denke und warum ich glaube, dass das die richtige Sichtweise ist. Wie gesagt, die Kommentatoren denken oft, dass das einfach eine einzelne, isolierte Ermahnung ist, die eben weder mit dem davor noch mit dem, was danach kommt, zu tun hat. Aber schauen wir uns nochmal den Anfang dieses Verses 12 an, wo steht, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht. Also diese Formulierung, wo er sagt, vor allem aber, das ist doch die direkte Anknüpfung an das, was er gerade alles gesagt hat. Also er erzählt einen Punkt nach dem anderen und dann sagt er eben in Vers 12, vor allem aber, vor all dem, was ich gerade eben gesagt habe, und dann kommt, was er sagen will. Dann ist natürlich die Frage, was ist Jakobus abschließend so wichtig? Ich lese nochmal den ganzen Vers. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Also das klingt genau wie die Worte des Herrn in Matthäus 5, 34 bis 35. Könnt ihr gerne in eurer eigenen Zeit nochmal nachschauen. Und es bezieht sich, und hier zitiere ich einen Kommentar, auf die damalige jüdische Praxis, falsche, ausweichende und täuschende Eide zu leisten und bei allem Möglichen zu schwören, außer beim Namen des Herrn, denn allein das wurde als verbindlich betrachtet. Also das war einfach eine Tradition oder ein Gebrauch der Juden, der aber nicht wirklich gut war. Sie haben bei allem Möglichen geschworen. Aber nur wenn sie beim Herrn geschworen hätten, was sie dann nicht getan haben, wäre es wirklich verbindlich gewesen. Und Jakobus fordert die Empfänger seines Briefes auf, einfach geradlinig und offen und ehrlich zu sein, auch in schwierigen Situationen. Fordert uns auf, zu unseren Worten zu stehen, sogar unter Druck. Auch hier warnt er uns wieder sehr deutlich vor der Züchtigung Gottes. Und auch das ist wieder eine Parallele, die ganz genau zu den Versen davor passt. Also immer wieder diese Ankündigung des Gerichts Gottes. nachdem Jakobus über die Anfechtungen gesprochen hat, denen wir ausgesetzt sind, wenn wir uns unter Druck und in schwierigen Situationen befinden, gibt er uns noch zwei Beispiele, also hier wieder Illustrationen, biblische Illustrationen für den richtigen Umgang mit schwierigen Situationen. Und biblische Illustrationen sind immer die besten, weil sie natürlich inspiriert sind. Vorbilder für den richtigen Umgang mit schwierigen Umständen. Das erste sind die Propheten. Vers 10. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Also ich denke, die Propheten sind ein ideales Bild für die gläubigen Empfänger seines Briefes. Denn die kannten natürlich die Propheten sehr gut. Die wussten genau, was denen passiert war. Sie wussten, dass sie für Unrecht gelitten haben, obwohl sie nichts Unrechtes getan hatten. Sie hatten Gutes getan, viel Gutes getan. Sie wurden hart behandelt, obwohl sie treu Gottes Wort verkündigt hatten. Und das ist einfach eine gute Ermutigung für diese Gläubigen in der Verfolgung. Und genauso natürlich auch für uns. Zum Beispiel Mose. 40 Jahre lang musste der das Klagen des Volkes ertragen. Oder Jeremia, den nennen wir ja geradezu auch noch den weinenden Propheten, weil er so viel aushalten musste, weil er so hart behandelt wurde. Also ihn warfen seine Feinde in eine Zisterne voller Schlamm und ließen ihn einfach da, ja, bis er sterben sollte. Jeremia 38, Vers 6. Gut, er wurde dann gerettet, also Gott hat eingegriffen, aber immerhin. Oder Daniel, der in die Löwengrube geworfen wurde. Oder Zacharja. Dürft ihr gerne mal aufschlagen, Zacharja, 2. Chronik 24. Da lese ich euch einfach mal zwei Verse vor. 2. Chronik 24, Vers 20. Da kam der Geist Gottes über Zacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihm sprach: So spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Im Vorhof zum Tempel haben sie ihn getötet. Heftig. Und so viele weitere Beispiele bei den Propheten. Jakobus erinnert uns daran, was diese Männer Gottes erleiden mussten, obwohl sie Gutes getan hatten. Und er fordert auch uns auf, geduldig zu sein, so wie sie, und auf den Herrn zu warten. Gut, und dann noch ein sehr, sehr gutes weiteres Beispiel. Hiob, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, also die Empfänger, aber auch wir. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Auch Hiob. Perfektes Beispiel, weil wir einfach so viel über Hiob wissen und weil wir die Geschichte kennen, genau wie die Empfänger des Briefes. Hiob war dem Herrn treu und ergeben gegenüber eingestellt und er war wohlhabend und glücklich. Und dann kam der Teufel. Und der Teufel meinte, dass Hiob nur deswegen treu zum Herrn ist, weil Gott ihn so gesegnet hatte. Und Gott erlaubt und lässt zu, dass der Teufel diese Segnungen wegnimmt. Hiob hatte alles verloren. Seine Familie, seine Gesundheit, seinen Besitz, alles. Aber am Ende hatte er immer noch seinen Glauben. Also er hat zwischendurch schwache Momente gehabt, das ist uns klar. Und das ist eigentlich auch gut, weil auch damit können wir uns natürlich identifizieren. Aber letztendlich, am Ende des Tages, hat er seinen Glauben. Satan hatte sich geirrt. Und das tut er auch bei uns. Mit Hiobs Beispiel bezieht sich Jakobus auf das Ende, von dem er auch schreibt, das der Herr beabsichtigt hatte. Also das sagt er in Vers 11. Und dieses Ende sollte zeigen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also trotz all der Dinge, die er zugelassen hat im Leben von Hiob, trotz all der Dinge, die er in unserem Leben zulässt, ist Gott voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Und indem er Jakobus also an Hiob erinnert, fordert er uns dazu auf, Gott zu vertrauen, gerade in den Umständen, wenn wir nicht verstehen. Genau wie Hiob, der auch nicht wusste, was genau da passiert. Er hat nur gesehen, was die Folgen in seinem Leben war, aber er wusste nicht, was dahinter stand. Er kannte diese ganzen, ja, dieses Zwiegespräch zwischen Satan und Gott nicht. Und oft geht es uns auch so, wir verstehen einfach nicht, was Gott tut. Und unsere Aufgabe ist, dennoch zu vertrauen, so wie Hiob. Denn wir wissen, dass der Herr Hiobs Ausharren, sein geduldiges Ausharren, sehr gesegnet hat. In Hiob 42, Vers 12 können wir das lesen und 13. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 10.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Also, wenn ihr jetzt auf Schafe und Kamele wartet nach eurer schwierigen Situation, das ist nicht die Anwendung, die ich hier machen möchte, aber Gott wird uns geistlich segnen, wenn wir ausharren. Er wird uns geistlich segnen. Und deshalb auch die Aussage gleich zu Beginn von Vers 11, wo er sagt, wo Jakobus sagt, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Also wenn wir ausharren, dann werden wir glückselig sein und wir werden als glückselig gepriesen werden. Auch das ist in der Situation natürlich nicht einfach zu sehen, aber es sollte uns einfach eine Ermutigung sein. Jakobus fordert uns hier zu derselben Geduld auf, die wir auch bei den Propheten und bei Hiob sehen. Und klar, das fällt keinem von uns leicht. Wir schauen auf unsere schwierigen Umstände und fragen uns, ob er uns wirklich liebt. Ob er uns wirklich liebt, wenn er es zulässt, dass wir in solche Situationen geraten. Aber das sind natürlich genau die Zweifel, die Satan in unser Leben säen möchte und die er gebrauchen möchte. Was sollen wir also tun? Wie immer sollen wir auf den Herrn schauen und auf das Kreuz. Ihr Lieben, da hat Gott am deutlichsten gezeigt, was er für uns empfindet. Wenn wir denken, Gott hat uns verlassen und was denkt Gott über mich und was ist seine Empfindung mir gegenüber? Am Kreuz hat er es uns gezeigt, hat er es dir gezeigt. Aus Liebe hat er es zugelassen, dass sein einziger Sohn seinen eigenen Zorn erfährt, den Zorn Gottes, und an unserer Stelle trägt. Gott hat so viel für mich getan. Ich sollte seine Liebe für mich nie in Frage stellen. Auch wenn die Umstände hart sind und schwierig. Und aus diesem Grund möchte ich auch vorschlagen, dass Vers 8 eigentlich die zentrale Aussage dieses gesamten Textes ist, wo Jakobus uns auffordert, Geduld zu haben, indem wir unsere Herzen stärken. Wenn wir unsere Herzen befestigen oder stärken, je nach Übersetzung, dann werden wir auch bereit sein, geduldig auszuharren und dem Herrn wirklich zu vertrauen. Lasst uns also auf unsere Herzen achten, wirklich achten. Das ist, wo der eigentliche Kampf tobt. Und das ist, wo die Schlacht gewonnen oder verloren wird. Deswegen heißt es auch in Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Beten wir zum Abschluss. Wunderbarer Vater, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie wir Schwierigkeiten, Druck, Enttäuschungen, Verlust, all diese Dinge in unserem Leben erfahren. Vater, wir kommen in die Situation, wo wir vielleicht an dir zweifeln. Und daran zweifeln, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Vater, hilf uns zu vertrauen. Hilf uns, gerade unter Druck geduldig auszuharren. So wie die Beispiele, die wir hier gesehen haben. Nicht gegeneinander klagen, nicht gegen dich klagen, geduldig zu sein, nicht den Mut zu verlieren. Sondern auf Jesus Christus zu schauen, auf das, was er für uns getan hat und darin deine Liebe für uns zu sehen, deine ewige Liebe. Vater, ich danke dir, dass wir das heute an diesem Text so deutlich sehen durften, Vater. Und ich bitte dich für alle traurigen und erdrückten Herzen, die wir hier unter uns haben, Vater, dass du sie damit ermutigst. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.